Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Mehr als 4 Wochen lang blickten alle auf 4 Parteien und eine Frage. Wie lässt sich in Berlin eine Regierungskoalition schmieden? Seit Schwarz-Gelb-Grün aber fürs Erste geplatzt ist, rückt eine andere Farbe wieder in den Fokus. Rot. Zwar wollte die SPD nach der Wahlpleite erstmal dem Namen ihrer Parteizeitung folgend vehement vorwärts schauen und sich in der Opposition neu sortieren, um zuerst die Partei und dann das Land zukunftsfest zu machen. Aber wie heißt es so schön? Leben ist das, was passiert, während man anderes plant. Wird die SPD nun von der Vergangenheit eingeholt, weil die Große Koalition wieder ins Gespräch kommt? Und wo ist vorwärts nun? Die programmliche Neuausrichtung ist jedenfalls nicht einfacher geworden. Alice Fröder.
Es sind nicht viele, die vor dem Reichstag bei nasskaltem Wetter demonstrieren, aber sie kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Fast 3000 Stellen will Siemens in Deutschland streichen. Jetzt setzen die Arbeiter auf die SPD.
Könnt ihr Martin hinten hören?
Und Martin Schulz greift tief in das alte SPD-Vokabular.
Das ist das Verhalten von Manchester-Kapitalisten. Gewinne privatisieren für die Anteilseigner, Lasten sozialisieren für den Staat und die Angestellten, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Für
das Soziale Gerechtigkeit, das war das Thema, mit dem Martin Schulz den Wahlkampf geführt und verloren hat. 20,5%, ein historisches Tief für die deutsche Sozialdemokratie.
Sie haben sich zu sehr in die Macht einbinden lassen und haben den Kontakt zur Basis verloren. Und wenn sie den wiederbekommen durch eine Opposition, warum denn nicht?
Das Beste, was uns passieren kann, sind Neuwahlen.
Doch es krummelt in der Partei. Nicht alle stehen hinter dem Beschluss, in die Opposition zu gehen, egal was kommt. Teile der niedersächsischen SPD sprechen sich offen für Sondierungsgespräche mit der CDU und der CSU aus. Der Abgeordnete Bernd Westphal fordert seine Partei zum Umdenken auf.
Wir brauchen da keine Experimente. Eine große Koalition könnte dazu beitragen, einmal dafür zu sorgen, dass wir eine fortschrittliche Politik für unser Land hinbekommen, aber natürlich auch eine stabile Mehrheit im Parlament für eine Regierung.
Eins scheint sicher, weiterzumachen wie bisher wollen die wenigsten in der SPD. Doch wohin soll die Richtung gehen? Neues Programm, neue Köpfe, andere Themen?
Die Kernkompetenz ist die soziale Gerechtigkeit.
Die SPD ist inhaltlich sehr gut aufgestellt. Wir haben ein Parteiprogramm erarbeitet, das wir in diesem Jahr mit 100% Zustimmung verabschiedet haben.
Da muss man sich nicht neu aufstellen, aber muss vielleicht an der eigenen Selbstdarstellung, an der Außenkommunikation arbeiten. Vielleicht hat es bei uns einfach da nicht gereicht. Vielleicht waren wir alle zusammen zu schlecht.
Das alte Thema nur neu und besser verpackt. Eigentlich wollte die SPD die Zeit in der Opposition nutzen, um sich neu zu finden. In den kommenden 4 Jahren sollte ein innerer Reformprozess stattfinden.
Die SPD ist in einer desaströsen Lage, kann man sagen. Sie ist, man muss es zuspitzen, zwischen Pest und Cholera befangen. Sie hat das Problem, bleibt sie sich treu, dann stürzt sie in Neuwahlen. Wenn sie aber den Weg in die Große Koalition doch finden sollte, dann würde sie natürlich ein Stück weit jetzt als unglaubwürdig gelten.
Im Bundestag setzt sich Martin Schulz weiter für die Siemens-Arbeiter ein. Einige von ihnen sitzen auf der Zuschauertribüne, ein bisschen ratlos, fast so wie die SPD.
Ulla Fiebig in Berlin. Wie sehr verunsichert die neue Debatte, ob die SPD doch eine große Koalition erwägen sollte, nun die Partei?
Ja, also diese Debatte, aber auch die über Neuwahlen, beides passt ja der SPD jetzt nicht so richtig ins Konzept. Denn sie hat sich ja jetzt schon in der Rolle als Oppositionsführer eingefunden und eingerichtet. Und sie wollte sich jetzt Zeit nehmen, um die Partei zu erneuern. Und da fühlt sie sich schon ein bisschen gestört durch diese Fragen, mit denen sie sich jetzt wieder beschäftigen muss und bei denen sie natürlich auch selbst gefragt ist und handeln muss. Allerdings die klare Absage auch nur an Gespräche mit der Union über eine GroKo, die werden eben in der Partei wird nicht so gutiert, wie das nach außen hin dargestellt wird, insbesondere von Martin Schulz. Wir haben das im Beitrag auch gehört. Es gibt verschiedene Stimmen, die sagen, wir müssten offener sein in der SPD. Wir dürfen uns nicht so verweigern. Eine Vorfestlegung dieser Art sei nicht richtig gewesen. Und klar ist richtig, die SPD-Führung hat Bedenken, wenn sie jetzt sich wieder an die Union bindet, dass sie dann als Umfaller, als Verlierer am Ende gelten könnten. Aber vielleicht ist die Situation im Moment gar nicht so schlecht für die SPD auch wirklich was herauszuschlagen. Denn die Verhandlungssituation und Position der Kanzlerin und der Union, die ist ja nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen nicht besser geworden, sondern eher schlechter.
So oder so, eine reine Neuauflage des Wahlkampfthemas soziale Gerechtigkeit, die kann es ja nicht geben. Was hören Sie da aus der Partei? Wohin steuert die SPD denn nun inhaltlich?
Also zumindest darf das Thema Gerechtigkeit nicht mehr so schwammig präsentiert werden wie im zurückliegenden Wahlkampf. Das hat die SPD ja auch selbst so analysiert und sie sagt, man muss klarer, kantiger werden. Im Leitantrag für den Parteitag sind Themen vorgegeben, über die diskutiert werden soll. Europa, Migration, Digitalisierung, sozialer Fortschritt. Das sind also Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann haben ja noch einzelne Protagonisten auch Vorschläge gemacht. Also es wird inhaltlich auf jeden Fall Veränderungen geben, auch müssen. Allerdings, wenn das jetzt unter Zeitdruck passieren müsste, wenn es also Neuwahlen gäbe, dann wäre das für die inhaltliche Neuausrichtung sicherlich Gift.
Olaf Fiebig, vielen Dank nach Berlin. Tja, was nun, SPD? Dazu ein Kommentar von Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk.
Kein Zweifel, die Wahlniederlage der SPD hat Wunden geschlagen. Die Narben sind noch nicht verheilt. Martin Schulz hoffte, mit dem Gang in die Opposition die Selbstheilungskräfte der Partei zu aktivieren. Daraus wird jetzt nichts. Das Scheitern von Jamaika fordert eine schnelle Antwort auf die Frage Neuwahlen oder in die Hände spucken und das tun, was die Wählerinnen und Wähler erwarten, eine stabile Regierung bilden. Mit Inhalten, die die SPD im Wahlkampf versprochen hatte. Nie waren die Chancen für die Sozialdemokraten größer als heute, ihre politischen Anliegen in einem Koalitionsvertrag mit der Union umzusetzen. Zumal die SPD keine neue Strategie, kein neues Personal, kein neues Ziel in einem neuen Wahlkampf anbieten kann. Es ist sicher nicht leicht, vom Nein zur Großen Koalition abzurücken. Die neue Situation ist aber Anlass genug. Der Bundespräsident hat recht, wenn er auch die SPD zur Raison ruft. Die Bürgerinnen und Bürger haben vor 8 Wochen gewählt. Auf der Basis des Ergebnisses kann regiert werden. Es wäre geradezu respektlos gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dieses Mandat zurückzugeben und auf Regierungskompetenz zu verzichten. Unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und Europa warten darauf. Diese Erkenntnis macht auch in der SPD seit gestern die Runde. In Berlin und an der Basis. Vielleicht hilft Martin Schulz die alte Fabel von Buridans Esel. Der stand zwischen 2 Heuhaufen, gleich groß und gleich weit entfernt. Er konnte sich nicht entscheiden, welchen er zuerst fressen soll, und verhungerte.
Norbert Klein kommentierte. Das Scheitern der Sondierungen führt dazu, dass nun dem Bundespräsidenten eine zentrale Rolle zukommt. Seine Vorgänger hatten in Sachen Kanzlerbenennung bisher ja meist nur eine formelle Rolle. Frank-Walter Steinmeier dagegen führt nun seine eigenen Sondierungen durch und nimmt sich die entscheidenden Akteure einzeln zur Brust. Heute war zunächst die grüne Doppelspitze Simone Peter und Cem Özdemir an der Reihe. Anschließend setzte Steinmeier sich mit FDP-Chef Christian Lindner zusammen. Am Donnerstag dann ist SPD-Chef Martin Schulz dran. Doch bei aller Unsicherheit über die politische Zukunft der Bundesrepublik sollte man eins nicht vergessen. Deutschland taumelt derzeit ja nicht führungslos durch die Weltgeschichte. Wir haben derzeit noch eine Bundeskanzlerin und ihr Kabinett auf der Regierungsbank. Geschäftsführend zwar, aber so lange, bis es einen Ausweg aus der Situation gibt. Zwar weiß niemand derzeit, wie lange das dauern wird, aber wie es bis dahin funktioniert mit der Geschäftsführung, das weiß Marie von Mallinckrodt.
Vieles ist dieser Tage noch rätselhaft im Parlament. Selbst für die Saaldiener des Bundestags, die können all die neuen Gesichter noch gar nicht richtig zuordnen. Drinnen im Plenarsaal ist die erste Sitzung mit politischen Themen unter besonderen Umständen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben derzeit eine außergewöhnliche Situation. Der Bundespräsident hat das gestern in seiner Erklärung betont. Es ist eine Bewährungsprobe, aber es ist keine Staatskrise.
Die Regierung ist nur mehr geschäftsführend, eine neue nicht in Sicht. Am Rande stecken viele ihre Köpfe zusammen, die abgebrochenen Jamaika-Gespräche sind absolut präsent. Und das Parlament muss eine Lösung finden, seine Arbeit fortzuführen, denn die regulären Fachausschüsse gibt es derzeit nicht. Es geht heute also auch um die Einsetzung eines vorläufigen Hauptausschusses. Die Linke lehnt das ab.
Wir müssen Auslandseinsätze verlängern, besser ablehnen. Das muss man doch in aller Ruhe und mit Expertise diskutieren und nicht in einem Supergremium das unter ferner Liefen machen. Was ist mit der Klimapolitik? Was haben wir für außenpolitische Krisen?
Die Abgeordneten aller Parteien, außer die der Linkspartei, stimmen einer vorläufigen Einsetzung eines Hauptausschusses zu, der aber, sagen viele, nur eine kurzfristige Lösung sein kann. Dort soll nun auch über die vorübergehende Verlängerung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr beraten werden, wie etwa über den Afghanistan-Einsatz. Der Wehrbeauftragte des Bundestags verfolgt die Debatte und ist äußerst skeptisch.
Es muss einen Verteidigungsausschuss geben, so steht es im Grundgesetz. Parlamentarische Kontrolle muss jede Woche möglich sein und nicht erst dann, wenn nach Neuwahlen möglicherweise wieder eine Regierung gebildet ist. Also nachdem wir jetzt nicht auf einem schnellen Weg zu einer Regierung kommen, denke ich, ist es richtig, die verfassungsmäßig vorgeschriebenen Ausschüsse nun noch einzusetzen.
Auch aus Sicht vieler Abgeordneter muss bald über eine bessere Arbeitsfähigkeit beraten werden, denn die Ausschüsse seien doch so etwas wie die Herzkammer der parlamentarischen Arbeit.
Man trifft sich regelmäßig, ja, man kann bestimmte Entwicklungen sehr genau auch begleiten und hinterfragen. Man kann die Regierung kontrollieren. Es entstehen natürlich auch menschliche Kontakte, Vertrauen. Es wird auch oft, ja, viel an Informationen so rund um eine Verteidigungsausschusssitzung ausgetauscht.
Doch die Herzkammer steht still. Vorerst wird hier bei den Ausschusssälen gähnende Leere herrschen. Dabei gibt es neben der Außen- und Sicherheitspolitik viele weitere Themen, die debattiert werden wollen, insbesondere Bundeshaushaltsfragen.
Ja, dieser Schwebezustand, der wirkt sich nicht nur auf Deutschland aus, sondern auch auf andere Länder, vor allem natürlich auf unsere Partner in der Europäischen Union. Denn ausgerechnet das Land, das immer als ein Garant für Stabilität in der EU galt, ist zurzeit ein Unsicherheitsfaktor. Markus Preis in Brüssel. Welche wichtigen Themen und Termine stehen in der EU denn jetzt an und wie sehr wird Europa durch die Situation in Berlin blockiert?
Ja, ich nenne mal zwei Beispiele. Zum einen verhandelt man hier gerade über die Reform des Asylrechts und da gibt es ganz kontroverse Punkte, beispielsweise die, ob man Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Afrika haben will oder es geht um die Reform der Eurozone, die Frage, ob man da ein gemeinsames Eurozonenbudget, ein milliardenschweres schaffen will. Und wenn man sich da als deutsche Bundesregierung jetzt irgendwie dazu verhält, dann kann man sich auch ausrechnen, welche Koalitionspartner dann zu Hause in Berlin vielleicht schon wieder abgesprungen sind. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt ein großer Zeitdruck. Die EU wollte eigentlich jetzt große Projekte angehen nach dem Brexit und der Zeitrahmen, den es dafür gibt, der ist ungefähr nur ein Jahr, denn dann stehen schon wieder Europawahlen an. Wenn man dann hier hört in Brüssel, dass man vielleicht im April nochmal in Deutschland eine Wahl haben könnte und dann nochmal Koalitionsverhandlungen, dann geht eben sehr, sehr viel Zeit verloren und das macht hier schon Sorgen.
Und wie geschwächt steht Deutschland denn nun da in der EU?
Ja, schon geschwächt, aber man muss auch sagen, Deutschland wird jetzt hier nicht über den Tisch gezogen. Die Bundesregierung, auch eine Geschäftsführende, kann natürlich Dinge blockieren, die absolut nicht im deutschen Interesse sind. Aber das ist ja nicht die deutsche Rolle, sondern die deutsche Rolle war, hier zu gestalten, Kompromisse zu formen und auch die eigene Position nach vorne zu bringen. Und das wird eben deutlich schwieriger, A, weil man sich sehr vorsichtig bewegen muss und, wie es ein ausländischer Kollege formuliert hat, weil auch ein bisschen die Magie der Macht verloren gegangen ist, nämlich das sichere Gefühl, dass die Kanzlerin am Ende die Dinge auch zu Hause durchbringen kann. Und das hat man jetzt nicht mehr unbedingt.
Und in wessen Namen entscheidet die Bundesregierung denn jetzt in Brüssel?
Ja, das ist eine Frage, die ich in den letzten Wochen und Monaten nach der Bundestagswahl mehreren Mitgliedern der Bundesregierung auch gestellt habe. Und ich habe immer drei Optionen angeboten, nach dem eigenen Bauchgefühl, also der Kanzlerin oder der jeweiligen Minister, oder nach dem, was die Große Koalition gemacht hätte oder was eine künftige Koalition machen würde. Die Antwort war immer eine Mischung aus 1 und 3, also Bauchgefühl und künftige Koalition. Nur die gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Und da rächt sich schon ein bisschen, dass man im deutschen Bundestagswahlkampf überhaupt nicht diskutiert hat, was man in Europa eigentlich will. Und entsprechend schwierig ist es jetzt nochmal hier zu navigieren.
Markus Preis, vielen Dank nach Brüssel.
Gerne.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei unseren europäischen Nachbarn und blicken nach Skandinavien. Sehnsuchtsort für viele deutsche Urlauber, um etwa in den schwedischen Schären Ruhe und Kraft zu tanken. Aber vielleicht auch Vorbild für die deutsche Politik, nämlich in Sachen Minderheitsregierung. Denn die ist in Schweden oder auch in Dänemark absoluter Alltag. Bei uns gilt diese Regierungsbildung bislang ja eher als unvorstellbar, aber SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat heute eine Minderheitsregierung zumindest mal nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Was spricht für so ein Projekt und was dagegen? Mareike Aden ist der Frage in Skandinavien nachgegangen.
Die Nachrichten aus Deutschland verfolgt der schwedische Journalist Mats Knutsson in diesen Tagen besonders genau. Gibt es Neuwahlen oder etwa doch eine Minderheitsregierung? Knutsson hat schon über viele Minderheitsregierungen berichtet, in Schweden und den Nachbarländern. Minderheitsregierungen seien zwar nicht so stabil, aber hätten auch Vorteile. Eine Minderheitsregierung gewährleistet politischen Einfluss und Demokratie über den Wahltag hinaus. Auch während der Amtszeit ist die Regierung dazu gezwungen, die Opposition ernst zu nehmen und eventuell auch ihre Vorschläge umzusetzen. Auch jetzt gibt es in Schweden eine Minderheitsregierung, wieder einmal. Seit der Wahl 2014 ist Stefan Löfven Premierminister. Dabei hat seine sozialdemokratische Arbeiterpartei zusammen mit den Grünen im Parlament nur knappe 40% der Sitze. Es gab Krisen, Kabinettsumbildungen, aber die Minderheitsregierung hält, wird von den anderen Parteien unterstützt. Konsens hat Tradition in der nordischen Politik. Die wichtigen politischen Themen sind vor allem in Schweden oft über die Parteigrenzen hinaus gelöst worden. Das betrifft das Rentensystem, die Außenpolitik, manchmal sogar das Steuersystem. Hinzu kommt, die Parlamente der nordischen Länder sind, wie in Norwegen, vergleichsweise klein. Das fördert die Zusammenarbeit. Ebenso wie die Tatsache, dass Abgeordnete auch in Schweden nach regionaler Herkunft sitzen, nicht nach Parteizugehörigkeit. Aber kann Deutschland, das bevölkerungsstärkste EU-Land, sich die Debatten einer Minderheitsregierung überhaupt leisten?
Die nordischen Länder sind klein am Rande Europas. Deutschland liegt im Herzen Europas. Es ist eine große Ökonomie, eine große Demokratie. Es ist die Ankerökonomie in Europa und auch neben Frankreich der Motor der europäischen Integration. Ich möchte ja nicht sagen, dass es unmöglich ist, nur die Verhandlungsnotwendigkeiten steigen immens.
Und das Beispiel Dänemark zeigt, die Arbeit der Minderheitsregierungen in den nordischen Ländern wird komplizierter. Mehr Parteien sitzen in den Parlamenten und auch der Druck von rechts steigt.
Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei hat seit den Nullerjahren immer dann, wenn sie eine bürgerliche Minderheitsregierung in Dänemark gesehen haben, die Regierungsparteien vor sich hergetrieben.
Aller Unwägbarkeiten und Probleme zum Trotz. Der schwedische Journalist Mats Knudsen hält eine Minderheitsregierung in Deutschland für eine realistische Alternative zu Neuwahlen.
Und mehr über die Suche nach einer neuen Regierung auch gleich nach den Tagesthemen im Talk bei Sandra Maischberger. In insgesamt 4 Bundesländern sind heute Morgen 500 Polizisten zu einer Großrazzia ausgerückt. Hintergrund ist der Verdacht auf einen möglichen Anschlag. Mehr dazu in weiteren Nachrichten heute mit Judith Rakers.
Bei den Einsätzen wurden 6 Syrer festgenommen. Die Männer werden beschuldigt, Mitglieder der IS-Terrormiliz zu sein und einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Ermittler waren die Pläne noch nicht sehr weit fortgeschritten. Die Männer seien beim Ausspähen möglicher Ziele beobachtet worden.
Kurz vor 5 Uhr heute Morgen, die Polizei stürmt eine Mietwohnung in diesem Essener Mehrfamilienhaus. Gleichzeitig durchsuchen Beamte 7 weitere Wohnungen in Kassel, Hannover und Leipzig. Sie sichern Dokumente, Mobiltelefone und Laptops, nehmen 6 Syrer fest. Asylbewerber, von denen die Ermittler vermuten, dass sie Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates sind. Laut Staatsanwaltschaft werden sie verdächtigt, einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Nach ARD-Informationen gibt es Hinweise, dass die festgenommenen Männer den Weihnachtsmarkt und ein Einkaufszentrum in Essen auskundschafteten.
Da war die Sorge groß, dass dort ein Anschlag geplant wird. Allerdings muss man sagen, dass es bislang keine Waffenfunde gibt oder dass es keine Hinweise gibt, dass schon Sprengstoff gebastelt werden sollte.
Die heute gesicherten Dokumente und Daten wollen die Beamten nun analysieren. Wegen der laufenden Ermittlungen halten sie sich mit weiteren Informationen zurück.
Präsident Putin rechnet mit einem baldigen Ende des russischen Militäreinsatzes in Syrien. Das sagte er bei einem überraschenden Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad in Sotschi. Putin sprach heute zudem telefonisch mit US-Präsident Trump über die Entwicklungen in Syrien. Morgen will er mit den Präsidenten der Türkei und des Iran beraten. In den USA will die Regierung die milliardenschwere Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekommunikationsriesen AT&T verhindern. Diese Entscheidung sorgte auch an den Börsen für Gesprächsstoff. Mehr dazu von Markus Gürne.
Es soll die große Fusion in der Medienbranche sein. AT&T, der Telekommunikationsriese aus den USA, will sich das Medienunternehmen Time Warner einverleiben. 85 Milliarden US-Dollar, das ist die Dimension dieser Elefantenhochzeit. Aber das Geschäft hat eine politische Dimension, die sogar das Weiße Haus beschäftigt. Denn zu Time Warner gehört auch der Nachrichtensender CNN, der sich mit dem US-Präsidenten seit geraumer Zeit mediale Scharmützel liefert. Donald Trump will die Übernahme nun verhindern. Sein Justizministerium droht mit Kartellklage. Der Grund? AT&T könnte sich durch die Übernahme einen Wettbewerbsvorteil als Internetanbieter verschaffen und die Preise anheben. Zudem könnten Time Warners Kanäle wie CNN eine höhere Reichweite erhalten. Das politische Gezerre um eine Fusion von AT&T und Time Warner beherrscht die Debatte. Dabei sind die wirtschaftlichen Auswirkungen bedeutsam, denn der Internetanbieter AT&T will unabhängiger vom Mobilfunkmarkt in den USA werden. Dort macht den Amerikanern nämlich vor allem die US-Tochter der Deutschen Telekom erfolgreich Konkurrenz.
Die Börsendaten. Der US-Index Dow Jones ging am Abend mit einem Plus von 0,7% bei 23.590 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Aktienindex schloss bei 13.168 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,8%.
Weiße Stelen erinnern an einen der schwärzesten Tage in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Hier bei Srebrenica ruhen die, die im Juli 1995 ermordet wurden. Es sind Tausende gewesen. Verantwortlich dafür gemacht wird auch Ratko Mladic, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag steht, wo morgen das Urteil erwartet wird. Anfang der 90er Jahre zerfiel der Vielvölkerstaat Jugoslawien. Bosnien und Herzegowina erklärten ihre Unabhängigkeit. Doch die dort lebenden Serben gründeten die Republik Srpska, die den Anschluss an Serbien anstrebte und in deren Armee Mladic General war. Der Konflikt entlud sich in furchtbaren Kriegsgrollen wie der Belagerung von Sarajevo und dem Massaker an Muslimen bei Srebrenica. Till Rüger berichtet.
Jedes Mal, wenn Nedžad Avdić hierher kommt, begleitet ihn Todesangst. In dem stillgelegten Bauxitwerk nördlich von Srebrenica sollte er mit hunderten anderen bosnischen Muslimen im Juli 1995 sterben. Als wir gemeinsam vom LKW getrieben wurden, sah ich viele Reihen von Toten auf dem Boden. Dann begannen sie zu schießen. Um mich herum starben die Menschen. Ich wurde in den Bauch, in den Arm und in den linken Fuß getroffen. Nur weil der damals 17-Jährige sich totstellte und stundenlang zwischen den Leichen seines Bruders und seines Vaters ausharrte, hat er überlebt. Eine von vielen Massenexekutionen unter dem Kommando von General Ratko Mladic während des Bosnienkrieges vor inzwischen 22 Jahren. Der Sohn von Ratko Mladic weiß, dass sein Vater dafür wohl morgen zur Verantwortung gezogen wird. Nur selten erläutert Darko Mladic seine Sicht des ehemaligen Oberbefehlshabers der bosnisch-serbischen Milizen. Es war ein Glück, dass ein echter Offizier wie mein Vater, General Mladic, damals das Kommando hatte und nicht irgendein angelernter militärischer Abenteurer. Dieser Krieg hätte sonst noch viel blutiger ausfallen können. Ratko Mladic soll unter anderem für die Erschießung von mehr als 8.000 bosnischen Muslimen in Srebrenica und den Tod von über 10.000 Menschen während der Belagerung von Sarajevo verantwortlich sein. Seit mehr als 5 Jahren läuft der Prozess vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal. Immer wieder hat Darko Mladic dort seinen Vater besucht und mit einem Anwalt an der Verteidigungsstrategie gearbeitet, die serbischen Opfer in den Mittelpunkt stellt. Die serbischen Kinder aus der Umgebung von Srebrenica, denen die Kämpfer der bosnisch-muslimischen Armee die Augen ausgestochen haben, sind nicht weniger wichtig. Es scheint, dass serbische Opfer geringer zählen. Für diese Verbrechen wurde niemand verurteilt. Im serbisch-dominierten Landesteil von Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska, relativieren viele bis heute die serbischen Kriegsverbrechen. Dort gilt Ratko Mladic immer noch als Held. Ihn entzaubern und die stockende Aufarbeitung voranbringen, auch dazu soll das Urteil beitragen. Denn seit mehr als 22 Jahren wartet nicht nur Nedžad Avdić auf Gerechtigkeit. Auf dem Friedhof neben der Gedenkstätte von Srebrenica liegen Bruder, Vater und weitere 5 Familienmitglieder. Mladic als Person ist nicht wichtig, das Urteil an sich ist viel wichtiger, damit die serbischen Politiker den Völkermord und die internationalen Urteile anerkennen und damit aufhören, alles zu verneinen. Denn das Massaker von Srebrenica, sagt er, darf niemals vergessen werden.
Er hatte sich bis zuletzt an die Macht geklammert. Nun gibt er sich offiziell geschlagen. Robert Mugabe. Der Präsident von Simbabwe ist zurückgetreten. Fast 40 Jahre herrschte er über das südafrikanische Land, doch der einzige Freiheitskämpfer entwickelte sich vom leuchtenden Hoffnungsträger zum düsteren Despoten, der Simbabwe im eisernen Griff hielt und herunterwirtschaftete. Vergangene Woche hatte nun offenbar auch das Militär genug und putschte. Nun soll der Übergang reibungslos laufen, erklärt Mugabe heute schriftlich. Thomas Denzel über das zähe Ende einer Ära.
Das ist nun ein freies Simbabwe, sagt er, ein neues Simbabwe. Die Hoffnungen und die Freude sind groß bei den Menschen auf der Straße, auch wenn längst nicht klar ist, ob nach Robert Mugabe nun wirklich die politische Freiheit kommt. Ich habe Mugabes Rücktrittsbrief erhalten, erklärt der Parlamentspräsident am späten Nachmittag. Und sofort brechen die Abgeordneten in Jubel aus. Sie hätten Mugabe abgewählt, wenn er jetzt nicht zurückgetreten wäre. Das Amtsenthebungsverfahren war schon eingeleitet. Von Mugabes eigenen Parteikollegen, die nun so offen sprechen wie nie zuvor. Das ist ein historischer Moment. Wir können viel daraus lernen. Wir müssen besser werden, wo wir Fehler gemacht haben und dieses Land wieder zu Größe führen. Mit Gewalt und Unterdrückung hielt sich Mugabe 37 Jahre im Amt. Seine Machtbasis bröckelte erst, als er versuchte, sie zur Nachfolgerin aufzubauen, seine Ehefrau Grace. Er entließ deshalb ihn, Vizepräsident Mnangagwa, den größten Konkurrenten seiner Frau. Doch der hatte das Militär auf seiner Seite. Die Armee übernimmt daraufhin vergangene Woche die Kontrolle über das Land und stellt Mugabe unter Hausarrest. Es dauert Tage, bis die Menschen wagen, gegen Mugabe zu demonstrieren. Armeeveteranen hatten sie dazu aufgefordert. Plötzlich wirkt Simbabwe wie ein Land im Volksaufstand. Tatsächlich aber spielt sich nur ein Machtkampf in der Regierungspartei ab. Den hat jetzt der entlassene Vizepräsident gewonnen und der war Mugabes rechte Hand bei der Unterdrückung der Opposition. Die Regierungspartei will ihn nun so schnell wie möglich zum neuen Staatsoberhaupt machen.
In der Fußball-Champions League sind die Spiele gerade zu Ende gegangen. Borussia Dortmund verlor gegen Tabellenführer Tottenham Hotspur mit 1:2 und RB Leipzig trat auswärts bei AS Monaco an. Ingo Hane.
RB Leipzig zeigt eindrucksvoll, dass sie in der Champions League überwintern wollen und feiert ein Torfestival im Fürstentum. Sabitzer hatte Paulsen gesucht und fand Jamerson. Der Monegasse schießt Leipzig in Führung. Mit einem Sieg sichern sie sich die Europa League und so spielen sie. 3 Minuten später, Timo Werner erhöht auf 2:0, sein zweiter Treffer in der Königsklasse. Als Torjäger Falcao dann die Wade von Willi Orban trifft, gibt's 11 Meter. Auch den verwandelt Werner. 3 Tore nach 30 Minuten, der Deckel scheint drauf. In der 44. Minute aber bestraft dann Falcao den etwas zögerlich rauslaufenden Gulaschi. Nur noch 3:1 für Leipzig. Naby Keita aber nimmt diesen Hauch von Spannung kurz vorm Pausenpfiff wieder raus aus dem Spiel. 4:1 steht's zur Halbzeit. Und das ist auch der Endstand. Mit schnellem Spiel und Raffinesse bleibt Leipzig im internationalen Geschäft und kann sogar noch aufs Achtelfinale hoffen in der Champions League.
Und damit zu Carsten Schwanke, der den gestern versprochenen Wunderherbst hoffentlich auch heute noch garantiert, oder?
Selbstverständlich, Ingo Zamperoni. Es wird wirklich in den nächsten beiden Tagen sonniger und vor allem auch deutlich wärmer als zuletzt. Das hier sind die Sonnenscheinstunden, die wir für den morgigen Mittwoch erwarten. Vor allem im Westen und im Süden kommt einiges zustande. Im Südwesten 6 bis 9 Stunden. 9 Stunden ist das zurzeit maximal mögliche. Übermorgen am Donnerstag ist dann auch endlich der Norden und der Osten dran mit Sonnenschein und kurz noch der Temperaturblick. Morgen werden es 10 bis 17 Grad. Am Donnerstag im Südwesten Deutschlands örtlich sogar bis zu 19 Grad. Aber kümmern wir uns erstmal um die Nacht, um die aktuelle Nacht. Und da haben wir erneut das Thema Regen. Von Niedersachsen bis nach Berlin und Brandenburg wird es in dieser Nacht noch weiter regnen. Während es im gesamten Süden schon trocken ist, zum Teil klart es auf, dann kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen zurück auf 4 bis 10 Grad. Im südlichen Bayerischen Wald gibt es leichten Frost. bis minus 2 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann zweigeteilt mit noch immer dichten Wolken im Nordosten und auch noch mit weiterem Regen. In der Mitte gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Im Südwesten ist es schon ziemlich sonnig. Im Verlauf des Tages wird es einen großen Sprung nach vorne geben. Die Wolken ziehen sich zurück nach Nordosten. Letzte Tropfen fallen an der Ostseeküste. Und noch etwas, am Niederrhein rund um Passau könnte es bis in den Nachmittag dauern, bis der Nebel sich auflösen wird. Deshalb bleibt es dort auch kälter. Mit Temperaturen von maximal 5 Grad, während es ansonsten 10 bis 15 Grad sind. In München können es 16, in Freiburg sogar 17 Grad werden. Der Wind weht dazu weiterhin aus südwestlichen Richtungen. Und dieser Südwestwind, der bringt dann die nächste Wärme für Donnerstag. Und da werden es dann 15 bis 19 Grad. Erst am Nachmittag tauchen im Nordwesten erste neue Regenwolken auf. Vor allem die Osthälfte wird recht sonnig. Der Freitag nochmal im Südosten recht freundlich und warm mit 16 bis 17 Grad. Während aus Westen die Regenwolken heranrücken. Ganz kurz noch der Trend, der nämlich zeigt, und das gilt für ganz Deutschland, ab Samstag, Sonntag geht es dann wieder mit einstelligen Temperaturen weiter.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und das Nachtmagazin mit Sven Lorig meldet sich um 0 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.